Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Trotz aller militärischen Erfolge, den Aufständischen in Libyen ist es noch nicht gelungen, die Hauptstadt Tripolis vollständig unter Kontrolle zu bekommen. Von Machthaber Gaddafi fehlt nach wie vor jede Spur. In mehreren Vierteln von Tripolis wird noch gekämpft. Auch vom Gelände der Residenz Bab al-Assisia wurden neue Gefechte gemeldet. Mehr als 30 ausländische Journalisten, die von Gaddafi-Anhängern im Hotel Rixos gehalten wurden, sind inzwischen wieder frei.
Für sie geht ein Albtraum zu Ende, so beschreiben sie es selbst. Die über 30 Journalisten, Diplomaten und Politiker, die wieder in Freiheit sind. Tagelang hatten Gaddafi-Getreue sie im Hotel Rixos in Tripolis als Geiseln gehalten, sie bedroht und als NATO-Spione verdächtigt. Heute nun durften sie das Hotel verlassen. Es geht uns allen gut, sagt einer, aber es waren schlimme Tage. Für die Aufständischen ist ihr Albtraum Gaddafi dagegen noch nicht beendet. Am Tag nach dem großen Sturm auf Gaddafis Residenz tobt in Tripolis der Straßenkampf. Die Aufständischen kämpfen vor allem gegen Scharfschützen, die versuchen, letzte Stellungen zu halten. Das hier ist Gaddafis Haus. Wir sind die Revolution. Wir stehen vor seinem Haus. Das war's für ihn. Bereits am Morgen hatten die Aufständischen vor Gaddafis Machtzentrale ihren Sieg gefeiert. Aber auf dem Gelände soll es viele Bunker geben. Dort hatten sich womöglich Gaddafi-Getreue verschanzt. Gaddafi selbst bleibt offenbar unbeugsam. In einer Audiobotschaft, die kaum überprüfbar ist, heißt es, er werde lieber als Märtyrer sterben, als aufzugeben. Der Übergangsrat hat nun ein Kopfgeld auf Gaddafi ausgesetzt, umgerechnet 1,1 Millionen Euro für den, der ihn lebendig ausliefert. Und Straffreiheit sollte es ein Gaddafi-Getreuer sein. Tripolis und Libyen kommen nicht zur Ruhe. Immer wieder gibt es schwere Kämpfe in den Straßen. Der Aufstand gegen Gaddafi, so scheint es, ist kurz vor dem Ziel nochmal ins Stocken geraten.
Zur Situation in der libyschen Hauptstadt jetzt live aus Tripolis unser Korrespondent Jörg Armbruster.
Auch zur Stunde gehen hier in Tripolis die Kämpfe noch weiter. Besonders um Bab al-Assisia hier von diesem Hotel können wir eine schwarze Rauchwolke über diesem Gelände sehen. Auch in anderen Stadtteilen der Stadt wird nach wie vor gekämpft. Es war den ganzen Tag Gewehrfeuer zu hören, Maschinengewehre, Granatwerfer und Bomben der NATO-Flugzeuge, die diese Kämpfe offensichtlich unterstützen. Aber als wir heute Morgen nach Tripolis eingefahren sind, hatten wir schon den Eindruck, dass große Teile der Stadt friedlich und befriedet sind, zum Beispiel im Hafengebiet oder am grünen Platz, dem Zentrum der Straße. Und groß war natürlich die Erleichterung heute Abend, als die Nachricht von den freigelassenen Journalisten aus dem Rixos Hotel kam. Einige kamen hier ins Hotel und erzählten, dass sie tatsächlich mit dem Tod bedroht worden sind und damit zurück nach Hamburg.
In Libyen sollen schon im kommenden Frühjahr Parlaments- und Präsidentenwahlen stattfinden. Das kündigte der Vorsitzende des Nationalen Übergangsrates Jalil an. Er sicherte zu, dass im befreiten Libyen die Menschenrechte und der Rechtsstaat respektiert würden. Er wolle keine Racheakte und Hinrichtungen. Gaddafi und seine Familie sollten vor Gericht gestellt werden.
Heute jubeln die Rebellen vor Gaddafis Palast. Bis vor kurzem hat sich der Despot hier feiern lassen. Jetzt, da er endgültig besiegt scheint, beschäftigt das Land die Frage, was auf ihn folgt. Mahmoud Jibril gilt als das Gesicht der Revolution. Ein Treffen heute mit Frankreichs Staatspräsident Sarkozy in Paris. Es geht um internationale Unterstützung beim Übergang zu einem demokratischen Staat. Unter Gaddafi bestimmte er die Wirtschaftspolitik. Jetzt ist er zuständig für die Außenpolitik im Nationalen Übergangsrat. Der wurde schon Anfang März in Benghazi gegründet. Neben Überläufern aus dem alten Regime und aus dem Exil zurückgekehrten Oppositionellen sind hier Abgeordnete der in Libyen einflussreichen Stämme vertreten und religiöse Kräfte.
Die radikalen Islamisten haben eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Das ist möglich, dass die sich in der instabilen Übergangsphase organisieren werden, aber einen großen Einfluss, glaube ich, werden sie nicht ausüben.
Schwieriger dürfte es für den Übergangsrat werden, die Bevölkerung im Westen des Landes zu integrieren. Hier hatte Gaddafi die meisten Anhänger. Aber sie haben sich viel vorgenommen für die Zeit nach Gaddafi. Freie Wahlen schon in 8 Monaten, Gewaltenteilung, Gleichberechtigung. Und vor allem schon bald eine neue Verfassung. Die Chancen stehen vielleicht gar nicht so schlecht. Libyen ist ein reiches Land, reich an Öl.
Sobald eine neue Regierung diese Erdölannahmen kontrolliert, wird sie ein wichtiges Instrument in der Hand halten, um das Land zusammenzuhalten und die verschiedenen Gruppen, die an dem Übergangsprozess beteiligt werden müssen, an einen Tisch zu bekommen.
Wenn die Ölförderung schnell wieder hochgefahren wird und die Einnahmen gerecht verteilt werden, dann könnte ein Wandel gelingen.
Weitere Informationen zur aktuellen Entwicklung in Libyen und zur künftigen Führung des Landes finden Sie unter tagesschau.de. Bundespräsident Wulff hat sich in die Debatte über die Schuldenkrise in Europa eingemischt. Ungewöhnlich deutlich kritisierte er heute die Europäische Zentralbank. Der massive Aufkauf von Anleihen hochverschuldeter Staaten durch die EZB sei bedenklich, sagte Wolf bei einem Treffen von Wirtschaftsnobelpreisträgern in Lindau. Der Politik hielt er vor, Vertrauen zu verspielen.
Der Kauf von europäischen Staatsanleihen im Wert von jetzt schon 110 Milliarden Euro sei nicht nur eine Überdehnung des Mandats der EZB, so Christian Wolf heute Morgen in Lindau. Es sei ein Vorgang, der so eigentlich nicht zu dulden sei.
Die Währungshüter müssen schnell zu den vereinbarten Grundsätzen zurückkehren. Ich sage es auch hier mit Bedacht, ich halte den massiven Aufkauf von Anleihen einzelner Staaten durch die Europäische Zentralbank für politisch und rechtlich bedenklich.
Die Kanzlerin ging auf die ungewöhnlich scharfe Kritik des Staatsoberhauptes nur indirekt ein. Ohne Euro, so Merkel, kein gemeinsames Europa.
Der Euro ist aber viel mehr als nur eine Währung. Er ist ein Fundament unseres gemeinsamen wirtschaftlichen Erfolgs. Und er ist ein Symbol für die politische Einigung unseres Kontinents.
Berechtigt findet hingegen die SPD die Kritik des Staatsoberhauptes.
Bundespräsident Wolf hat absolut recht. Wir als SPD kritisieren das schon die ganze Zeit, dass die Europäische Zentralbank mit Duldung von Frau Merkel und Herrn Schäuble zur Bad Bank Europas wird.
Der Zorn des Präsidenten treffe die Falsche, sagt hingegen der finanzpolitische Sprecher der Grünen.
Mit seiner starken Kritik an der Europäischen Zentralbank liegt der Bundespräsident falsch. Man schimpft doch nicht auf den, der die Scherben zusammenkehrt, sondern auf den, der den Topf runtergeworfen hat. Und das ist nicht die Europäische Zentralbank, sondern die Bundesregierung.
Die Zentralbank selbst hingegen sieht keinen Interessenskonflikt zwischen ihrer Rolle als Währungshüterin und dem Ankauf von Staatsanleihen.
Frankreichs Premierminister Fillon hat in Paris die Sparpläne der Regierung vorgestellt, um die Neuverschuldung zu verringern. Zugleich korrigierte er die Prognose für das Wirtschaftswachstum nach unten. Insgesamt will die französische Regierung rund 12 Milliarden Euro einsparen. Unter anderem sollen Steuervergünstigungen gekürzt oder gestrichen werden und eine Sonderabgabe für Reiche eingeführt werden.
Als die Minister ihre Sitzung beim Präsidenten beendet hatten, war eins klar. La rigueur, die strenge Sparsamkeit, wird in Paris das Wort des Monats. Um die Finanzmärkte zu beruhigen, die sich um Frankreichs Zahlungskraft sorgen, hat Nicolas Sarkozy sein Kabinett aufgerufen, zügig Geld zusammenzukratzen. So will die Regierung Steuervorteile streichen, zum Beispiel beim Immobilienkauf, die Besteuerung von Überstunden teilweise wieder einführen, die Sarkozy selbst abgeschafft hatte, und eine Reichensteuer schaffen. Passend dazu erklärten sich heute 16 superreiche Franzosen, darunter die L'Oréal-Erbin Lilian Bettencourt, freiwillig zu höheren Steuerzahlungen bereit, jedoch nur für begrenzte Zeit. Für die Opposition Augenwischerei. Die wichtigste Antwort auf die Schuldenkrise ist Wirtschaftswachstum. Davon hängt auch die Rückkehr zum ausgeglichenen Haushalt ab. Regierungschef Fillon hingegen betonte, die Sparmaßnahmen seien kein Notprogramm zur Rettung der Kreditwürdigkeit Frankreichs. Unsere Maßnahmen haben nichts mit dem zu tun, was Griechenland, Spanien oder Italien beschließen müssen. Eine parlamentarische Mehrheit für das Sparpaket dürfte der Regierung sicher sein.
8 Monate vor den Wahlen hat sich Präsident Sarkozy offenbar zu dem Wagnis entschlossen, auf das Image des harten Staatssanierers zu setzen. Doch die Zumutungen für die Franzosen halten sich noch in Grenzen. Die 35-Stunden-Woche, die Sarkozy immer als Wirtschaftsbremse gegeißelt hat, lässt er weiter unangetastet.
Die Bundesregierung will den Verbraucherschutz bei Geschäften im Internet verbessern. Dabei geht es um vermeintliche Gratisangebote, die sich als Kostenfallen entpuppen. Künftig sollen alle Unternehmen dazu verpflichtet werden, die Internetnutzer vor Abschluss des Geschäftes auf alle anfallenden Kosten hinzuweisen. Die Verbraucher müssen den Erhalt dieser Informationen dann vor Absenden ihrer Bestellung per Mausklick bestätigen. Anfang kommenden Jahres könnte das Gesetz in Kraft treten. Im Kabinett standen heute auch zwei Personalentscheidungen an. Neuer Generalbundesanwalt soll der Stuttgarter Regierungspräsident Schmalzl werden. Schmalzl wird Nachfolger von Monika Harms, die aus Altersgründen ausscheidet. Die Personalie muss noch vom Bundesrat bestätigt werden. Außerdem bestimmte das Kabinett den Verfassungsrichter Mellinghoff zum neuen Präsidenten des Bundesfinanzhofes in München. Der Bundesfinanzhof ist das höchste deutsche Finanzgericht. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-il ist offenbar bereit, die 2008 abgebrochenen Gespräche über das Atomprogramm seines Landes wieder aufzunehmen. Das sagte eine Sprecherin des russischen Präsidenten Medvedev nach einem Treffen der beiden Staatschefs in Sibirien. Zudem habe Kim seine Zustimmung zu einer Pipeline durch Nordkorea signalisiert, die russisches Gas nach Südkorea transportieren soll.
Freundliche Begrüßung für den Nordkoreaner Kim Jong-il. Mehr als 4000 Kilometer östlich von Moskau trifft er sich mit dem russischen Präsidenten Medvedev. Der Gast wünscht sich einen Neustart in den russisch-nordkoreanischen Beziehungen. Danke, dass Sie so weit gereist sind, um mich zu empfangen. Das ist alles unser Land und es ist nicht so weit, um einen Partner und Nachbarn zu treffen. In den Verhandlungen hat Nordkorea Zugeständnisse gemacht. Die Gespräche über das Atomwaffenprogramm sollen wieder aufgenommen werden und dann könne es auch einen Teststopp geben. Die Russen versprechen Lebensmittelhilfe für das verarmte Land und freuen sich über ein gutes Geschäft. Eine Gaspipeline soll zukünftig russisches Gas durch Nord- nach Südkorea bringen. Dieser Gastransit in das verfeindete Nachbarland würde den Nordkoreanern jährlich 100 Millionen US-Dollar bescheren. Die gesamte Reise Kim Jong-ils wurde wie ein Staatsgeheimnis gehütet. Aus Sorge vor Anschlägen fuhr er im gepanzerten Zug nach Russland. Mit 17 Waggons und der Staatslimousine. Der kamerascheue Machthaber Nordkoreas hat nur den Osten des Landes besucht. Jetzt macht er sich bald auf den Heimweg mit der Unterstützung Russlands im Gepäck.
Bei diesem Treffen im Osten Russlands haben beide Seiten gewonnen. Der international isolierte nordkoreanische Machthaber freut sich über den Auftritt in Russland und die Aussichten auf finanzielle Unterstützung. Präsident Medvedev wiederum konnte die weltpolitische Rolle Russlands stärken und hat den Weg freigemacht für den Gasexport nach Südkorea.
Knapp 5 Jahre nach dem Mord an der russischen Journalistin Anna Politkovskaya haben Ermittler den mutmaßlichen Organisator der Tat festgenommen. Der ehemalige Polizist soll gegen Bezahlung den oder die Täter beauftragt und eine Waffe besorgt haben. Der mutmaßliche Schütze war im Mai festgenommen worden. Wer den Auftrag zur Ermordung der regierungskritischen Reporterin gab, ist noch unbekannt.
Der 20. Jahrestag der ukrainischen Unabhängigkeit steht heute auch im Zeichen von Protesten der Opposition. Tausende Anhänger der ehemaligen Regierungschefin Timoschenko forderten deren Freilassung aus der Untersuchungshaft. Sicherheitskräfte verhinderten einen Protestmarsch Richtung Präsidentenpalast. Timoschenko wird Amtsmissbrauch vorgeworfen, ihr drohen mehrere Jahre Haft. Die einstige Anführerin der Orangenen Revolution und ihre Anhänger werfen Präsident Janukowitsch vor, das Verfahren sei politisch motiviert.
Im Berliner Bode-Museum sind von morgen an mehr als 150 Porträts der italienischen Renaissance zu sehen. Für die Ausstellung Gesichter der Renaissance wurden Gemälde, Skulpturen und Medaillen aus mehreren renommierten Museen entliehen, darunter dem Louvre in Paris und den Uffizien in Florenz.
Sie ist der Star der Ausstellung, Leonardo da Vincis Dame mit dem Hermelin. Aus Krakau ist sie angereist, schwer bewacht und hinter Panzerglas ist sie nun in Berlin zu sehen. In den Augen vieler Betrachter schöner und geheimnisvoller als die Mona Lisa. Gesichter der Renaissance. Diese Ausstellung ist ein bisschen wie ein Familientreffen. Die Damen und Herren, die hier gezeigt werden, kommen aus der ganzen Welt. Sie beispielsweise, eine New Yorkerin, eine Mailänderin und eine Berlinerin. Noch nie waren sie gemeinsam an einem Ort.
Sie sehen zunächst, dass die Renaissance sehr viele Gesichter hat. Und Sie sehen hier 170 der schönsten. Das ist ein einmaliges Ereignis, das wir so sicherlich nie wiederholen werden.
Gemälde, Zeichnungen, Münzen und Skulpturen. Meisterwerke aus der Anfangsphase italienischer Porträtkunst. In dieser Zeit gewinnt das Individuum an Bedeutung. Die Menschen werden als Einzelwesen mit ihren Eigenheiten und typischen Statussymbolen dargestellt. Die Dame mit dem Hermelin übrigens ist nicht nur die schönste, sie benimmt sich auch wie eine Diva und wird früher wieder abreisen. Man erwartet sie in London. Und weil sie über 500 Jahre alt ist und sehr empfindlich, darf sie danach erst mal 10 Jahre lang nicht reisen.
Hier nun die Lottozahlen. 19, 28, 31, 33, 36, 41. Die Zusatzzahl 44, die Superzahl 6. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 9, 8, 7, 1, 9, 7, 7. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 8, 7, 0, 6, 5, 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 25. August.
In der feuchten Luft werden weiter heftige Gewitter ausgelöst. Es gelten Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. In der Nacht sind von der Mitte bis in den Nordosten noch einige heftige Schauer und Gewitter unterwegs. Auch im Süden gibt es einzelne. Morgen am Tag Sonne, teilweise dichte Wolken und wieder Schauer und Gewitter, die zum Teil unwetterartig ausfallen. Im Südosten ist es für längere Zeit sonnig, aber auch dort einzelne heftige Gewitter. Der Wind wird meist schwach, mitunter mäßig, bei Gewittern Sturmböen. Heute Nacht 13 Grad an den Alpen und 21 Grad in der Lausitz. Am Tag 22 Grad an der Nordsee und 33 Grad in Niederbayern. Am Freitag ist es in der Südosthälfte noch länger freundlich. In den übrigen Landesteilen verbreitet Schauer und Gewitter, die sich später nach Osten ausbreiten. Es besteht eine erhöhte Unwettergefahr. Am Samstag wechselhaftes Wetter und deutlich kühler. Am Sonntag ist es in der Südosthälfte meist freundlich.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Tom Buro. Darin gefährliche Lage in Tripolis, was geschah im Hotel Rixos und das Wort des Bundespräsidenten, warum Christian Wulff das Euro-Krisenmanagement kritisiert.